gebracht, wenn ihr die vielleicht öffnen könntet. Also ich spreche heute über das Thema Wandel im Geist. Besser gesagt nicht nur heute, sondern es wird auch noch ein bisschen länger dauern. Und wir fangen mal an, indem wir einfach das lesen, wo steht, Galater 5, Vers 16 und 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Okay. Vielleicht so ganz kurz als Hintergrund, so für die, die etwas genauer nachforschen wollen. Dieses Thema Wandel im Geist findet sich zweimal in der Bibel. Und zwar wird es einmal behandelt im Galaterbrief. Und zwar Kapitel 5 ab Vers 13 fängt es an bis Kapitel 6 Vers 10. Also es gab damals, Paulus hat nicht geschrieben Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7 gibt es nicht, aber... sondern er hat es, das wurde später, damit man sich besser zurechtfindet, hineingefügt. Und im Galaterbrief ist das Hauptaspekt, wie lebe ich in der Freiheit, ohne sie zu missbrauchen, also die Freiheit, die Christus mir geschenkt hat. Und darin kommt das Thema Wandel im Geist vor. Und dasselbe Thema findet sich im Römerbrief Kapitel 6 bis 8. Das ist haargenau dasselbe Thema. Im Römerbrief ist es aber mehr so theoretisch abgehandelt, mehr theologisch abgehandelt, während es im Galaterbrief eigentlich eher praktisch ist. Und ihr werdet merken, ich springe ab und zu mal so ein bisschen hin und her zwischen diesen zwei Stellen. Ich habe mich zusammengerissen, dass ich nicht so viel hin und her springe. Aber wir werden nicht darum herumkommen, zum Verständnis ein bisschen hin und her zu springen. Gut, das erste ist, wandelt im Geist. Welcher Geist ist denn da gemeint? In manchen Bibelübersetzungen haben dann die Übersetzer schon Heiliger Geist eingefügt, aber es geht hier gar nicht um den Heiligen Geist. Das Thema, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammenleben sollen und Gemeinschaft mit ihm haben sollen, ist ein wichtiges Thema. Wer es nachlesen will, findet sich vor allem im Johannesevangelium ab Kapitel 14. Hier geht's um was anderes. Und deswegen habe ich euch mal eine andere Übersetzung noch mitgebracht, nämlich von Roth, das Neue Testament. Ich sage aber, lebt gemäß dem, was in eurem neu geschaffenen Geist veranlagt ist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Also zumindest er hat es auch in Klammern gesetzt, damit man weiß, das ist etwas, was er so denkt, dass es hier um unseren Geist geht. Dass wir unser Leben führen sollen gemäß oder nach unserem Geist. Das Wort Wandel ist ja auch etwas veraltet. Da geht es um den Lebenswandel. Da geht es nicht darum, herumzulaufen durch die Welt, sondern herumzulaufen durch das Leben. Also, dass du wie du dein Leben führst. Wie kommt er jetzt darauf, dass es hier um unseren Geist geht? Da kommen wir drauf, wenn wir zum Römer Kapitel 8 gehen. Du darfst mal das nächste Blatt. Ich glaube, ich habe das drauf getan. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe das heute früh alles ziemlich schnell. Ja, sehr schön. Genau. Also Römer Kapitel 8. Ich habe jetzt hier eine schöne Übersetzung Janssen. Es ist dann nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und dann habe ich ein paar Verse ausgelassen. Ich lese sie mal noch vor, damit ihr den Zusammenhang bekommt. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus machte mich frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, worin es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott. Er schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches, der Sünde, und als Opfer für Sünde und verurteilte die Sünde im Fleisch, damit das Gerechte des Gesetzes in uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und jetzt Vers 5 geht's hier weiter. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, aber die, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn das Sinnen des Fleisches ist Tod, das Sinnen des Geistes aber Leben und Friede. Das hört sich ja genauso an wie im Galaterbrief. Und in Vers 10, den habe ich ganz unten hingesetzt, da wird es ganz deutlich im Römerbrief: Wenn Christus in euch ist, ist der Leib tot wegen der Sünde, aber der Geist Leben wegen der Gerechtigkeit. Unser toter Geist wurde zu neuem Leben erweckt. Das war ja das, was wir das letzte Mal so ausführlich behandelt haben. Wenn wir Jesus annehmen, werden wir zu einem neuen Geschöpf. Wir werden von neuem geboren. Wir haben uns ja ein bisschen das angeschaut, wie der Mensch geschaffen wurde, dass Gott in den Leib seinen Geist hineingehaucht hat, seinen Odem, und der Mensch dann zu einer lebendigen Seele wurde, der aus Geist, Seele und Leib besteht. Was ich euch das letzte Mal unterschlagen habe, ist, dass Gott gesagt hat, siehe, es ist alles sehr gut, als er den Menschen geschaffen hat. In Gottes Augen ist nicht der Leib irgendwas Minderwertiges oder die Seele irgendwas Minderwertiges. Es gibt so manchmal in bestimmten christlichen Kreisen so die Irrlehre, kann man schon fast sagen, dass der Leib unwichtig ist oder dass die Seele unwichtig ist, aber das stimmt nicht. Für Gott ist der ganze Mensch wichtig. Und wir haben dann gesehen, der Geist starb mit dem Sündenfall und bei unserer Bekehrung werden wir von neuem geboren. Und in diesem neuen Wesen, das wir geworden sind, das soll unser Leben bestimmen. Gehen wir mal kurz auf die nächste Folie. Was ist das Fleisch? Das Fleisch, das ist die menschliche Natur des Menschen, der Gott nicht kennt, der Gott nicht hat, der Mensch in seiner Unabhängigkeit von Gott. In Jeremia 17, Vers 5 steht da, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Steppe und nicht sehen, dass Gutes kommt. Was ist das Charakteristische des Menschen, der sich aufs Fleisch verlässt oder nach dem Fleisch wandelt? Er verlässt sich auf menschliche Kraft, auf seine menschlichen Fähigkeiten. Sowohl menschliche Kraft von anderen und Fähigkeiten, als auch eigene menschliche Kraft und Fähigkeiten. Also man könnte sagen, Fleisch ist so ein Sammelbegriff für Seele und Leib, die versuchen, selbst das Steuer zu übernehmen und es aus eigener Kraft zu tun, anstatt dass sie dem Geist das Steuer überlassen. Und das Wichtige, die nächste Seite, was ganz wichtig ist, was manchmal die Leute, wenn man über das Thema redet, verwechseln: Das Fleisch und die Seele sind zwei verschiedene Dinge. Wenn es heißt, dass du das Fleisch abtöten sollst, dann heißt es nicht, dass du deine Seele umbringen sollst oder deine Seele kaputt machen sollst. Unsere Seele ist wichtig, habe ich ja schon gesagt, für Gott. Allerdings muss man dazu sagen, ist natürlich unsere Seele, dadurch, dass wir ja ohne Gott gelebt haben, verbeult, relativ verbogen, geschädigt worden. Sie hat ja auch versucht, also bevor wir von neuem geboren wurden, musste ja die Seele entscheiden, hat versucht zu regieren und das kann sie halt nicht so richtig. Und unsere Seele braucht Heilung, weil bei unserer neuen Geburt wurde unsere Seele nicht verändert. Es war ja nur der Geist, der neu geboren wurde. Also unsere Seele braucht Heilung. Und das steht auch so im Wort Gottes. Jakobus 1, Vers 21. Ist noch da, genau. Da steht, deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. So übersetzt die Elberfelder. Das Wort, was da für retten steht, ist das griechische Wort sozo. Das kann man sowohl übersetzen mit retten als auch mit heilen oder befreien. Und Jakobus schreibt ja hier an Christen, die sind schon gerettet. Hier geht es nicht darum, dass Menschen durch das Hören des Wortes gerettet werden und erlöst werden, sondern hier geht es darum, dass unsere Seele durch das Wort Gottes, das wir aufnehmen, geheilt wird. Befreit wird von all dem Kaputten, von all dem Defekten, was sie hatte. Und das Geniale ist, das wird uns im Laufe der Zeit noch klar werden, und das ist mir so richtig aufgesprungen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, das Geniale ist, vieles, was wir tun, um unseren Geist zu stärken, heilt gleichzeitig unsere Seele. Das heißt, es ist dieselbe Sache, die wir machen, tut unserer Seele gut und tut unserem Geist gut. Es ist nicht ganz deckungsgleich, aber viele wesentliche Bestandteile sind deckungsgleich. Also es gibt hier dann gar keine Konkurrenz. Und was ganz wichtig ist, wenn unser Geist gestärkt wird, wenn wir unseren Geist aufbauen, dann nach einiger Zeit tut es auch unserer Seele gut, weil der Friede Gottes, der in unserem Geist ist, dann ausstrahlt in unsere Seele, die Liebe strahlt aus in unsere Seele. Unsere Gefühle bekommen was ab von der Liebe Gottes, die in unser Herz, in unseren Geist ausgegossen ist. Also im Endeffekt, wenn ich anfange, im Geist zu wandeln, wenn ich anfange, den Geist bestimmen zu lassen, wird meine Seele davon profitieren und heil werden. Jetzt können wir zum nächsten kommen. Gut, also das ist jetzt nochmal die ersten zwei Verse, Galater 5, 16, 17. Ich lese sie nochmal vor. Ich sage aber, lebt gemäß dem, was in eurem neu geschaffenen Geist veranlagt ist. Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wie kann man jetzt das verstehen? Es ist so, das Fleisch hatte ja alles zu sagen, bevor wir von neuem geboren wurden. Es hat bestimmt, was wir tun. Es hat bestimmt, wie wir uns fühlen. Es hat bestimmt, was richtig und falsch ist. Hat es versucht. Und plötzlich wurde unser Geist von neuem geboren. In dem Moment wurde das Fleisch entmachtet. Und war sozusagen in einem Art Schockzustand. Ja? Seele und Leib waren in einem Art Schockzustand, weil plötzlich war dieser Geist wieder lebendig, der in ihnen ist. Und der Geist war auf Gott ausgerichtet und möchte das tun, was Gott will. Aber die Seele und der Leib sind nicht so ganz bereit, sofort die Herrschaft abzugeben. Und dann kommt es zu so einem Kampf, wo unser Fleisch sagt, unsere Seele sagt, ich weiß, wie es geht, ich kann das, nimm meine Kräfte an, dann kannst du auch stolz auf dich sein, weil du es geschafft hast. Und versucht, uns sozusagen zu dirigieren. Und auf der anderen Seite möchte aber unser Geist das, was Gott will. Und dann kommt es so vor, dass die beiden Kopf an Kopf gegeneinander kämpfen. Und wenn beide ungefähr gleich stark sind, dann passiert genau das, was da zum Schluss steht. Wir können nicht das tun, was wir wollen. Wir sind wie blockiert. Mal so, mal so. Wir wünschen uns so sehr, mit Gott zu leben, wir wünschen uns so sehr, mehr von ihm zu erleben, aber wir sind blockiert. Wir gehen in die stille Zeit, wollen die Bibel lesen, wollen uns Zeit mit Gott nehmen und plötzlich, okay, das trifft jetzt vielleicht nicht auf euch zu, plötzlich fällt einem die dreckige Küche ein. Die ganze Woche hat einem die dreckige Küche nicht gestört, aber jetzt, wo man anfangen will, die Bibel zu lesen, plötzlich schreit die Küche, schreit alles, nein, ich muss die Küche aufräumen. Oder ich muss Staub saugen, oder ich muss noch das machen oder jenes. Das ist unser Fleisch, das sich wehrt dagegen. Weil es genau weiß, das tut ihm nicht gut. Und dann kommt so eine Situation, Römer 7, da ist genau dieser Gegensatz entgegengestellt. Römer 7 ab Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht was ich will, das tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es gut ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen bei mir ist vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, was ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich finde also das Gesetz, dass bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Das, so habe ich mich auch schon gefühlt. Also, das ist das, was man oft so, wenn man immer wieder reinrutscht, wo man so merkt, so, man kämpft mit aller Macht gegen die Sünde und fällt doch wieder rein. Und man strengt sich so an und macht es doch wieder. Vielleicht mal die nächste Folie, weil die Farben haben nämlich einen bestimmten Sinn. Genau. Gut. Worauf ich hinaus will, es geht hier um einen bekehrten Menschen. Denn er hat nach dem inneren Mensch, sein innerer Mensch ist schon neu geworden. Er hat Freude am Gesetz Gottes. Und was versucht er dann? Er versucht, so zu leben, wie es Gott möchte, mit der Kraft seiner Seele. Ich habe das ein bisschen farbig markiert. Ja, der Wille. Er schafft es nicht. Er versucht zu wollen, aber das, was er will, kann er nicht tun. Ja, er will das Gute tun. Vers 21. Das Gute will ich tun, aber das Böse kommt raus. Ja, Vers 16. Das, was ich nicht will, übe ich aus. Also er merkt, sein Wille reicht nicht aus. Und er hat es auch mit dem Verstand versucht. Ja, er hat erkannt, was richtig ist. Er hat dem Gesetz zugestimmt, dass es gut ist. Ja, er hat versucht, mit seinem Verstandeskraft das zu machen. Er hat sich, wir kennen das manchmal, wenn wir Dinge machen sollen, die uns nicht so gut gefallen, dann versuchen wir, so mit dem Verstand uns zu erklären, dass es nützlich ist, wenn wir das tun. Ja, ich denke, viele Raucher haben das schon erkannt, wenn sie versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören, sie halten sich vor Augen, was ist denn so schlimm am Rauchen? Ja, Schockbilder, Tatsachen. Aber das reicht nicht. Und das nächste ist auch die Emotionen, ja. Was ich hasse, übe ich aus. Also er hat versucht, die Sünde zu hassen. Und es ist ja auch richtig, wir sollen die Sünde hassen, ja. In den Sprüchen steht, die Furcht des Herrn hasst das Böse. Aber das reicht nicht auf. Warum reicht es nicht aus? Es ist der alte Mensch. Wenn ich mit Wille, Verstand und Gefühle es schaffen würde, so zu leben, wie Gott es will, hätte Jesus nicht für mich sterben brauchen. Und wir fallen so oft, na gut, ich falle so oft darauf rein. Und man hört es so oft. Also ich habe mal gelesen, so ein Prediger, der ein Problem hatte immer im Hotelzimmer mit dem Pornokanal, der hat dann ein Handtuch über den Fernseher gehängt, sozusagen als Stopper. Aber wenn der dran kam, hat das Handtuch nicht mehr ausgereicht. Das war so sozusagen eine verstandesmäßige, eine Erinnerung. Ja, ich will's nicht, aber es hat nicht gereicht. Oder verstandesmäßig, wenn ich jemanden nicht vergeben kann, dass ich dann versuche, mir zu überlegen, ja, warum hat er denn das getan, um Verständnis zu bekommen, damit ich leichter vergeben kann. Oder eben Emotionen. Ich steigere mich hinein. Ich versuche, ja, wirklich richtig Hass zu entwickeln auf die Sünde. Oft endet es dann in Hass auf mich selbst, was mir überhaupt nicht weiterhilft. Also wir sehen hier das Bild, das praktisch wir betrogen werden von unserem Fleisch, das sagt, ich helfe dir. Ich weiß, wie es geht. So und so und so. Und als kleiner Hintergrund, das Fleisch sucht immer seine eigene Ehre. Also alles, was du versuchst, wo du versuchst, Gott nachzufolgen, wo du nachher sagen kannst, schaut auf mich, wie toll ich das gemacht habe, ist letztlich fleischlich. Und ich weiß noch, ich habe, da kommen wir noch hin, aber ich habe ein Buch gelesen von über Jonathan Paul, eine Biografie. Du kennst ihn bestimmt. Einer der ersten Pfingstler in Deutschland, der sehr stark auf Heiligung Wert gelegt hat. Das hat mich so begeistert. Und dann habe ich angefangen, ja, Heiligung durch Glauben. Und dann habe ich angefangen, heilig zu leben. Und es ging auch ganz gut für so 2 Wochen. Und dann bin ich... Und dann ging es nicht mehr gut. Und ich habe mich angestrengt. Mehr Einsatz, mehr Kraft, mehr... Und es wurde immer schlimmer. Und dann saß ich im Gottesdienst. Und da hat mir der Heilige Geist das gebracht... Römer 6, das werden wir nachher noch lesen, Vers 10. Was Jesus für die Sünde gestorben ist, ist er ein für alle Mal für die Sünde gestorben. Und wir sind mit ihm gestorben. Und dann hat er gesagt, das gehört dir, nimm es einfach an. Dass du tot bist für die Sünde. Und dann habe ich das einfach gesagt, okay Herr, im Glauben ergreife ich das jetzt, dass ich tot bin für die Sünde. Wenn ich meinen Verstand frage, sagt er Blödsinn. Wenn ich meine vergangenen Tage betrachte, spricht alles Blödsinn, wenn ich irgendeinen neutralen Beobachter... Aber ich glaube es, ich bin tot für die Sünde. Und in einem Moment habe ich so eine Veränderung erlebt. Und plötzlich habe ich im Sieg gelebt. Und eigentlich alles, was du im Glauben hast, das ist so, es gibt so eine Stelle im Korintherbrief, wie könnt ihr euch für etwas rühmen, wenn euch alles geschenkt ist? Wenn ich im Glauben etwas erhalte, dann kann ich mich nicht mehr dafür rühmen, kann ich sagen, oh, so toll, schaut mal, wie heilig ich lebe. Ich habe es geschenkt bekommen. Ich weiß so klar, dass das nichts ist, was ich gemacht habe. Und das Wunderbare ist eben, Gott hat nicht uns erlöst sozusagen nach dem Motto, okay, ihr habt jetzt eine Garantie für den Himmel und jetzt strengt euch mal kräftig an, sondern er hat uns wirklich verändert. Und wir müssen dieses große, ja, wie habe ich den letzten Punkt überschrieben, getting the big picture, also wir müssen diese Vision, diese geniale Vision im Blick behalten, wie Gott uns errettet hat. Weil sonst passiert es uns, wie so eine Überschrift ist in einem Buch, was ich gerade lese, wenn wir wie gewöhnliche Menschen leben. Wir Christen fallen manchmal auf das hinein, dass wir anfangen, wie gewöhnliche Menschen zu leben. Dabei sind wir doch Königskinder. Der allmächtige Gott liebt in uns. Sieger, überlegene Sieger, sagt der Römerbrief. Vielleicht können wir mal die nächste Folie. Wie kam der Autor auf, dass wir wie gewöhnliche Menschen leben? Er kam drauf, weil es so in der Bibel steht. 1. Korinther 3. Ich lese mal wieder nach einer Übersetzung von Roth. Ich, Brüder, konnte nicht mit euch reden wie mit Geistlichen, sondern nur wie mit fleischlichen Menschen, wie mit Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht zu euch nehmen. Und ihr könnt es auch jetzt noch nicht, denn noch seid ihr fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Streit und Spaltungen unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und verhaltet euch wie gewöhnliche Menschen eures Kulturkreises. Ja, die wörtliche Übersetzung heißt, wandelt nach Menschenweise, aber das ist genau das, ihr verhaltet euch wie gewöhnliche Menschen eures Kulturkreises. Es ist so tragisch, wenn wir als Christen wie gewöhnliche Menschen leben. Das ist völlig unter unserem Niveau. Das ist... Wir vergessen so oft diese große Vision, was Gott gemacht hat, als er uns erlöst hat. Dass er uns berufen hat, als Sieger zu leben. Dass wir Königskinder des Allmächtigen sind. Und es ist ganz normal am Anfang, wenn ich von neuem geboren werde, ja, dass ich noch nicht alles ergriffen habe. Ja, er vergleicht es ja hier, die Unmündigen, die kleinen Kinder in Christus, die fleischlichen Menschen sind wie kleine Kinder in Christus. Das ist ganz normal am Anfang. Wenn ich das Samira, wenn die ein neues Bett braucht und ich gebe eine Scheckkarte und sage, geh und kauf dir's, dann wird die sagen, das schaffe ich nicht. Und das ist ja auch ganz normal, also wer würde das schon von ihr erwarten? Aber wenn Stefan sagt, er braucht ein neues Bett und ich sage, okay, hier hast du meine Scheckkarte, geh und kauf's dir. Und er sagt, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, du musst mir helfen. Da würde ich dann sagen, also irgendwas stimmt doch da nicht. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will, ja? Wir müssen es lernen und wir dürfen es lernen, dass wir nicht mehr wie gewöhnliche Menschen leben können, sollen, dürfen, brauchen. Wir sind dazu berufen, wie ungewöhnliche Menschen zu leben, ja? gibt so dieses schöne T-Shirt, ich bin ein Außerirdischer, also in gewisser Weise sind wir oder Überirdische, ja? Schlag mal auf Jakobus 1, Vers 22, da steht das nochmal. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Letztens im Hauskreis kamen wir irgendwie auf das Gespräch und da hat der Günther gesagt, wenn sich ein Mann im Spiegel anschaut, dann sieht er sich immer mit 20 Jahren. Also da sieht er sich noch als jung und kräftig und ohne Falten. Das ist bei uns Christen, es ist nicht anders. Wir lesen in der Bibel diese wunderbare Vision. Wir sind neue Menschen. Wir sind gerecht gemacht. Wir sind mehr als Überwinder. Die wörtliche Übersetzung heißt überlegene Sieger in Christus. Oder überlegene Eroberer in Christus. Und wir blicken in den Spiegel. Wir sehen, also in das Wort. Wir sehen das. Und gehen raus. Und vergessen sogleich, was wir gesehen haben. Und dann kommen die Probleme und wir sehen uns wieder so, wie wir vorher waren. Als Leute, die sich durchkämpfen müssen durchs Leben. Das Leben ist hart und grausam. Ja, ich sage oft, das Leben ist hart und grausam und ungerecht. Gut, dass ich von diesem Leben erlöst bin. Also, wir müssen diese Vision festhalten. Wir müssen es manchmal wiedergewinnen. Wir fangen oft so an, das zu verlieren. Und das ist so wichtig. Wenn wir diese Vision verlieren, dann verlieren wir die Hoffnung. Dann verlieren wir das Ziel aus den Augen. Und dann kommen wir in Schwierigkeiten hinein, weil wir gar nicht mehr wissen, was wir tun sollen. Darum versuche ich auch so ein bisschen das Ganze auszubreiten, damit ihr diese Vision gewinnt. Gehen wir zum nächsten Vers, Galater 5, Vers 19, die nächste Folie bitte. Gut, da habe ich euch jetzt nicht so viel dazu geschrieben. Galater 5, Vers 19. Das sind die Werke des Fleisches. Und das ist ein wichtiger Vers, weil da kriegen auch manche Schiffbruch. Da steht offenbar, aber es sind die Werke des Fleisches. Es sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstzüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien, Mordtaten und dergleichen. Von diesen sage ich euch voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Warum ist das so wichtig? Es gab damals schon, also es ist nichts Neues, es gab schon zur Zeit von Paulus und zur Zeit von Johannes und in ihren Briefen behandeln sie es. Es gab Leute, die waren zu der Meinung, ich bin ein Geist und was ich mit meinem Körper mache, ist völlig wurscht. Ich kann mit meinem Körper machen, was ich will, weil es befleckt meinen Geist nicht. Und was sagt Paulus? Nein, wer so etwas tut, wird das Reich Gottes nicht ererben. Das heißt, du kannst dein Erbe nicht antreten. All die Segnungen, die Gott für dich bereit hat, gehst du verlustig, wenn du denkst, ich kann mit meinem Leib tun, was ich will. Ja, 2. Korinther 5, Vers 10 steht, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. Also es ist wichtig, was wir mit dem Leib tun. Weil sonst kommen wir in einen Selbstbetrug hinein. Und dasselbe steht übrigens auch im Römerbrief, da gehen wir jetzt hin. Könnt ihr mit mir aufschlagen, Römer 6, Vers 15. Da steht, was nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade sind? Ja, das war so die Frage, die man Paulus gestellt hat. Logische Frage, es gilt die Gnade, jetzt darf ich all das tun, was ich schon mal wollte. Aber nein, sagt er, auf keinen Fall wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung als Sklaven, wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wenn du dich der Sünde hingibst, begibst du dich wieder neu in Sklaverei, gibst dich neu in Gefangenschaft. Und dieses neue Leben, das Gott in dich hineingelegt hat, kommt gar nicht mehr zur Geltung. In Vers 18 steht, freigemacht von der Sünde seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Und in Vers 22 nochmal, jetzt aber von der Sünde freigemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende, aber ewiges Leben. Er spricht hier über Tatsachen. Wir sind von der Sünde freigemacht. Das ist eine Tatsache, die wir im Glauben ergreifen müssen. Das ist etwas, das ist ein Bild, das wir festhalten sollten, das wir nicht vergessen sollten, wenn wir rausgehen. Dass wir frei sind von der Sünde. Dadurch, dass wir Jesus angenommen haben. Aber wir müssen auch noch was machen. Das steht dann in Vers 19. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn wie ihr eure Glieder früher der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit als Sklaven zur Verfügung gestellt habt, so stellt eure Glieder jetzt der Gerechtigkeit zur Heiligkeit als Sklaven zur Verfügung. Also ich muss mich entscheiden, dass ich sage, mit meinem Leben diene ich der Sünde oder diene ich der Gehorsam. Entscheide ich mich für Sünde oder für Gehorsam? Ich bin frei, ich kann mich für den Gehorsam entscheiden. Eigentlich, ich entscheide mich bloß weiterhin in dem Gehorsam zu leben, zu dem mich Gott befähigt hat. Also in diesem Vers, Galater 5, Vers 19, ist so eine Art Realitätscheck. Wer bestimmt mich? Wer dominiert mich? Erzähl mir nicht, du wandelst im Geist und gleichzeitig lebst du im Ehebruch. Das funktioniert nicht, aber ich herrsche dich dein Fleisch. Und ebenso verkehrt wäre aber das Gegenteil, das gab es nämlich auch, das habe ich jetzt einfach mal dazugefügt. Es gab die Christen, die meinten, der Leib ist schlecht, jetzt muss ich ihn unterbuttern, jetzt muss ich ihn fertig machen. Ja, sozusagen Askese. Ich muss ihn hungern, bis er fast keine Kraft mehr hat. Es gab leider auch Christen, auch in Deutschland, die schon gesagt haben, man muss auf Sex in der Ehe verzichten und dann den Ehepartner dadurch in große Bedrängnis gebracht haben. Wenn du verheiratet bist und willst im Geist leben, dann lies mal, was im 1. Korinther 7, die ersten Verse steht, und halt dich daran, weil das will auch dein Geist, was das Wort sagt. Was steht da? Jeder gebe seinem Ehepartner die Lust und Zuneigung, die er ihm schuldig ist. Was passiert, wenn wir anfangen zu denken, wir müssen unseren Leib unterbuttern? Kolosser 2, Vers 23 geht es um dieses Thema. All diese leiblichen asketischen Maßnahmen, da schreibt Paulus, welche den Ruf von Weisheit haben, in einer vorgegebenen Frömmigkeitserweisung, ja, und in einer Niedrigkeitsgesinnung und in schonungsloser Behandlung des Leibes, sind aber nicht von irgendwelchem Wert, dienen nur zur Befriedigung des Fleisches. Du bist wieder aufs Fleisch hineingefallen. Du versuchst mit fleischlichen Methoden dein Fleisch unterzubringen. Du versuchst mit viel Disziplin dich unterzuordnen, anstatt das zu leben und zu genießen, was Gott dir geschenkt hat. Es gibt Zeiten, wo du fasten musst, aber normalerweise hat Gott dir das Essen geschenkt, dass du es auch genießen kannst. Und es gibt vielleicht auch Zeiten, wo es sich ein Ehepaar, wie es im Korintherbrief steht, eine Zeit zum Fasten und Beten nimmt. Aber es gibt auch Zeiten, wo sie sich genießen sollen. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu deutlich. Gut. Also es ist wichtig, sich diesen Realitätscheck zu halten. Galater 5, Vers 22, diese Frucht des Geistes, auch hier wieder ganz kurz, das ist die Frucht unseres Geistes. Und wenn unser Geist wächst, wenn wir ihn ernähren, wenn wir schauen, dass er wächst, bringt er diese Frucht automatisch hervor. Ich muss also mich nicht darum bemühen, jetzt jeden Menschen lieben zu können. Und ich muss mich nicht darum bemühen, irgendwie in Freude zu geraten, sondern ich muss bloß darauf achten, dass mein Geist wächst. Dann kommt die Freude und die Liebe von alleine. Dann dringt das durch. Und Galater 5, Vers 24, ganz kurz, diesen schönen Vers. Müssen wir mal schnell aufschlagen, weil ich mir den nicht ausgedruckt habe. die aber Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. So steht's da. Was die meisten verstehen ist, die aber Jesus Christus angehören, kreuzigen täglich neu ihr Fleisch mit den Leidenschaften und Begierden. Nee. Du schaffst es nicht, dein Fleisch zu kreuzigen. Dafür bist du zu schwach. Das Gute ist, dein Fleisch ist schon gekreuzigt, weil es mit Jesus am Kreuz hing. Und das ist in Römer 6, Vers 11, das habe ich euch da auch mal nach Janssen, das ist schön deutlich. So auch ihr, rechnet euch selbst als solche, die für die Sünde tot sind. Andererseits als solche, die Gott leben, und zwar in Christus Jesus, unserem Herrn. Das Fleisch ist bereits gekreuzigt, du musst nicht deinen Adam täglich ersäufen, wie es so hieß. Jetzt kommen wir noch zum, ich glaube, das habe ich die nächste Seite, schauen wir mal. Nee, darfst du nochmal zurück. Ich habe was vergessen, auf die Folie zu setzen. Galater 5, Vers 25, das ist nämlich leider schwierig zu übersetzen. Ich will euch einfach mal ein paar Übersetzungen vorlesen. Ich habe es leider nicht auf die Folie mehr gepackt. Also ich würde so übersetzen, wenn wir durch den Geist lebendig sind, so wollen wir uns nach dem Geist ausrichten. Und Roth übersetzt es so, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch mit dem Geist in einer Richtung marschieren. Und als Anmerkung sagt er, das Wort bedeutet in Reihe und Glied marschieren, darum in einer Linie marschieren, übertragen, sich an eine bestimmte Person hier den Geist halten, der vorgegebenen Marschrichtung folgen. Das heißt, worum geht's? Wenn ich im Geist lebe, will ich mich nach dem Geist ausrichten. Das heißt, mit meiner ganzen Person folge ich dem Geist. Also auch meine Seele und mein Leib richtet sich einfach da, sagt, okay, der Geist gibt's vor und die ganze Person marschiert. Und es geht immer um die ganze Person. Also es geht jetzt nicht darum, dass unser Geist was macht und unsere Seele und unser Leib was anderes, sondern als ganze Person marschieren wir voran. Und jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Jetzt wird's nämlich praktisch. Gut. Wandel im Geist praktisch. Ich habe ja schon gesagt, es ist im Galaterbrief, ist die Kapiteleinteilung meiner Meinung nach ein bisschen schlecht geraten. Na gut, nicht nur im Galaterbrief. Wenn wir hier Vers 7 und 8 Galaterbrief 6 lesen, da geht es nämlich darum, wie das praktisch funktioniert. Und durch den Kapitelumbruch wird es oft übersehen, als gehört das gar nicht mehr zum Thema dazu, aber es gehört dazu. Also wenn ihr genau schaut, Galater 25 haben wir gelesen, lasst uns nach dem Geist ausrichten. Und dann mit 26 geht er wieder zu seinem Hauptthema, die Freiheit nicht zu missbrauchen, macht so einen kleinen Einschub bis Vers 5. Und dann Vers 7 und 8 kommt er wieder auf das Thema Wandel im Geist zurück. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Eigentlich wörtlich sogar, wer in sein Fleisch hineinsät, wird aus dem Fleisch heraus Verderben ernten. Und wer in seinen Geist hineinsät, wird aus dem Geist heraus ewiges Leben, also das gottgemäße Leben, ernten. Im Prinzip, Wandel im Geist heißt eigentlich, füttere deinen Geist und lass dein Fleisch verhungern. Sage ich manchmal so provokant. Bitte denk dran, Fleisch ist nicht die Seele. Ja? Es geht nicht darum, deine Seele verhungern zu lassen. Und auch nicht den Leib. Genau. Okay, ich habe euch so unten, ich habe das dann versucht, ein bisschen zu systematisieren. Habe aber nur den Punkt 1.1 ausgeführt, weil die anderen Punkte, die schaffen wir heute sowieso nicht. Und um euch ein bisschen die Spannung zu erhalten, habe ich die Unterpunkte, wie man den Geist trainiert, und die anderen nicht ausgeführt hier. Also es geht darum, deinen Geist zu nähren und zu stärken. Erstens, indem du deinen Geist ernährst, das ist die Basis. Dann, indem du ihn trainierst. Du kannst deinen Geist trainieren, ein richtiges geistliches Krafttraining machen, dass dein Geist stark wird, indem er ins Training kommt. Und das Dritte ist dann das, was auch im Vers 25 steht, folge deinem Geist mit deiner ganzen Person. Also richte dich nach dem Geist aus, tue das, was dein Geist sagt. Das sind so Schritte, die du ganz praktisch gehen kannst. Und darauf kommen wir auch noch. Das Zweite ist dann, hör auf, dein Fleisch zu füttern. Da werden wir uns auch noch anschauen, was heißt das denn? Und der dritte Punkt, es gibt eine Beschreibung in einem der Briefe von Paulus, wenn dein Geist stark ist, wo es dann einfach heißt, du legst bestimmte Dinge einfach ab und sie sind weg. Verhaltensweisen, ziehst andere Verhaltensweisen einfach an. Lasst uns zum ersten Punkt gehen. Ernähre deinen Geist. Haben wir noch ein wenig Zeit? Gut. Da habe ich hingeschrieben, so schön Bibel lesen. Im 1. Petrus Kapitel 2. Ich lese wieder nach dem Testament von Rot vor. Daher legt ab alle Schlechtigkeit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Wie neugeborene Säuglinge verlangt nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachsen könnt. Ihr habt doch geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Das Wort Gottes ist Milch und übrigens auch Fleisch, aber das Wort Gottes ernährt uns. Und hier schreibt er sozusagen an die jungen Christen, wie neugeborene Säuglinge verlangt nach der Milch des Wortes, der unverfälschten Milch und wächst dadurch. Die Bibel ist wirklich Nahrung für unseren Geist. Also ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich brauche so circa 3 Kapitel am Tag, um stark zu bleiben. Das ist so ein Erfahrungswert von mir, ich will es keinem anderen aufdrängen. Aber ich merke das, wenn ich das regelmäßig mache, dann habe ich genug Kraft für den Alltag. Aber wie nehme ich jetzt die Bibel auf? Ich kann die Bibel so lesen, dass sie mir überhaupt nichts bringt, und ich kann sie so lesen, dass sie meinen Geist aufbaut. Das erste ist, du musst die Bibel am besten laut lesen oder laut darüber nachsinnen. In Josua 1, Vers 8 heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen, und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Und das hebräische Wort heißt eigentlich murmeln. Du sollst das Wort Tag und Nacht murmeln oder raunen, damit du darauf achtest, nach allem zu handeln, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Also lass das Wort nicht von deinem Mund weichen. Beschäftige dich damit. Und 1. Thessalonicher 2, Vers 13 steht das nächste Wichtige. Darum danken wir Gott unablässig, dass als ihr das von uns gehörte Wort Gottes empfing, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Du musst die Bibel als Gottes Wort annehmen. Wenn du nur denkst, es ist halt irgendwas, was irgendwer mal geschrieben hat, dann wird es nicht wirken. Oder wenn du denkst, wenn du hineingehst und denkst, na gut, in dem Bereich, das funktioniert sowieso nicht, da beraubst du das, weil es ist Gottes Wort und das ist lebendig, das ist kraftvoll. Gott ist fähig, das zustande zu bringen. Du denkst dir vielleicht, das klappt nie, aber Gott ist fähig, es zustande zu bringen. Egal wie verrückt es sich anhört, Gott ist fähig, es zustande zu bringen. Ja, wenn Gott sagt, marschier 7-mal um Jericho herum, dann stürzen die Mauern ein, dann denkst du, also bitte, so unstabil haben die das nicht gebaut. Aber es funktioniert. Und dann kommen wir nochmal zu Jakobus 1, Vers 21. Da können wir, ich lese nochmal vor, das hatten wir ja schon. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit, das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu heilen vermag. Das Wichtige ist hier mit Sanftmut. Was heißt mit Sanftmut? Mit Sanftmut heißt, ich diskutiere nicht drüber, ich entrüste mich nicht drüber, sondern es heißt, ich akzeptiere es so, wie es ist. Ich nehme es einfach an. Und reichlich, Kolosser 3, Vers 16, ich meine, den Vers kennt ihr bestimmt, das Wort des Christus ohne reichlich in euch. Ich habe ja gesagt, ich brauche 3 Kapitel, das ist bei jedem anders. Und Psalm 1 habe ich auch schon mal Predigt drüber gehalten. Glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht, das ist wieder dieses hebräische Wort. Glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und sein Gesetz murmelt Tag und Nacht. Und was heißt es dann? Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, das Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Also das Wesentliche ist, lies die Bibel, beschäftige dich damit, sprich es laut, die Verheißungen, nimm es als Gottes Wort mit Sanftmut an, nimm es reichlich in dich auf. Das Problem ist, am Anfang ist es so langweilig. Also jetzt mal ganz ehrlich, Na, wie lange war das her? Ein Jahr, 1,5 Jahre? Da war ich ziemlich, ja, nicht geistlich. Und dann hat Gott mir das wieder neu ins Gedächtnis gerufen. Also ich habe das wirklich gemacht. Und dann habe ich angefangen, habe ich gedacht, okay, also ich fange jetzt an, jeden Tag wirklich diese Schritte zu machen. Nicht nur das, sondern auch die nächsten, den Geist zu trainieren. Und normalerweise ist es so, wenn ich so stille Zeit mache, so 2-3 Tage am Stück oder so, da merke ich so richtig, wie mir das gut tut. Und ich habe angefangen, das zu machen. Und es war so langweilig. Und es hat mir nicht gut getan. Und alles in mir hat sich gesträubt. Und es ging über 2 Wochen. Es hat 2 Wochen gedauert, bis ich wieder gemerkt habe, weil mein Geist so untergestützt war und mein Fleisch so stark war in mir. Und das Fleisch hat sich gewehrt. Und es ist oft so, dass man denkt, ich höre jetzt auf, weil ich spüre ja gar nichts. Es tut mir ja nicht gut, aber es tut dir gut. Bloß du merkst es am Anfang gar nicht, wenn dein Geist so schwach ist und das Fleisch so stark ist. Kann es sein, dass du es längere Zeit gar nicht merkst? Dann musst du ein bisschen Geduld mitbringen. Wenigstens musste ich Geduld mitbringen. Und es dauert manchmal. Es ist oft so, also es ist zum Beispiel auch bei der Geistestaufe so, es ist so, wir können mit unseren natürlichen Sinnen Gottes Reich nicht wahrnehmen. Das haben wir das letzte Mal gehört. Wer nicht von neuem geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen. Wir können nichts von Gott wahrnehmen mit unseren natürlichen Sinnen. Unser Geist kann Gott wahrnehmen. Aber bis das durchdringt an unsere Seele und an unseren Leib, das dauert manchmal. Ich habe für einen, ich glaube der erste, für den ich um Geistestaufe gebetet habe, habe ich gebetet, habe eine Auslegung von seinem Sprachenreden bekommen, er ruhte im Geist. Also ihn hat's umgeworfen. Und danach kam er dann zu mir und hat meint, es war zu schön, ich habe überhaupt nichts gefühlt. Ist es denn richtig? Müsste ich nicht was fühlen? Habe ich gesagt, warte einfach ab. Bet weiter in Sprachen. Und du wirst erleben, es kommt durch. Und bis zum Ende der Konferenz kam es durch. Und dann hat er es erlebt, auch gefühlt. Lass dich nicht davon täuschen, dass du manchmal, weil du es nicht fühlst, dass es da nicht da ist. Es kommt. Und das nächste, wir müssen unser Denken erneuern durch Gottes Wort. Ich gehe das nächste Mal drauf ein, bloß als kleine Anregung. Sucht euch in den Briefen alle Worte raus, wo steht in ihm oder in Christus. Zum Beispiel, in ihm bin ich erlöst von der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich des Sohnes. In ihm habe ich die Erlösung. In ihm bin ich vom Fluch des Gesetzes befreit. Nehmt diese Worte, stellt sie euch vor, sprecht sie über euer Leben aus. Damit macht ihr schon einen wesentlichen Punkt dieses Denken erneuerns und auch gleichzeitig des Seeleheilens durch das Wort. So als kleiner Input, bis zum nächsten Mal. Gut. Was ich noch anbieten will, ganz zum Schluss, wenn ihr merkt, ihr steckt fest, Gebet kann helfen, dann kommt, wir beten für euch, dass ihr einen Durchbruch, dass ihr einen Anschub, dass es euch leichter fällt. Weil eben, wie gesagt, am Anfang dauert es manchmal ein bisschen, bis man das richtig, diesen Durchbruch spürt. Aber es hilft, wenn Leute für einen beten, dass man so einen Anschub bekommt, so das spürt, Gott ist da und hilft einem durch. Und da wollte ich euch einladen, also wenn ihr das braucht, dann kommt und wir beten für euch.